Und jetzt gibt es aber auch die Kombination, dass wir ein hohes Selbstvertrauen haben, dass wir also wissen, was wir können und was unsere Kompetenzen sind, aber trotzdem einen geringen Selbstwert. Das ist ganz typisch für ja, so High-Performer-Menschen, die wirklich extrem gut sind in dem, was sie tun, besonders so in der ja, mittleren Lebensphase, ne, die haben ein hohes Selbstvertrauen in ihre Arbeit, weil sie auch einfach schon viele Kompetenzen gesammelt haben, aber einen niedrigen Selbstwert. Und das führt ganz oft dazu, dass sie sogenannten Conditional Self-Esteem haben, also einen sogenannten bedingten Selbstwert. Nur wenn ich weiter leiste, wenn ich meine Kompetenzen weiter zeige und zum Glänzen bringe, dann bin ich etwas wert. Das ist so die Logik dahinter. Und das ist natürlich auch eine schwierige Kombination, weil es einfach dazu führen kann, dass es ein großes Risiko für Überarbeitung gibt, für Burnout, für psychische Belastungen, weil wir unseren Selbstwert immer wieder an das koppeln, was wir machen und tun und leisten. Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin Host in diesem Podcast, wo ich über mentale Gesundheit im Job und im Alltag spreche. Heute geht es um das Thema Selbstvertrauen und wir tauchen heute tiefer ein in die Fragen, was ist denn Selbstvertrauen eigentlich psychologisch gesehen? Das ist ja so ein Wort, was oft sehr inflationär benutzt wird. Dann geht es darum, warum sehr viele von uns oft an sich zweifeln und natürlich, wie wir unser Selbstvertrauen stärken können, wie wir unseren Selbstwert stärken können und vor allen Dingen dann, wenn nämlich niemand von außen zuschaut und Applaus gibt für das, was wir tun, sondern wirklich wir nur für uns unseren Selbstwert stärken, auch wenn niemand zuschaut. Im Ask Me Anything werde ich heute ein paar Empfehlungen geben, was man nach einem anstrengenden Tag machen kann. Eine Community-Frage war das. Ihr könnt übrigens auch gerne eure Ask Me Anything-Frage im Formular hinterlassen. Link dazu ist in den Shownotes. Und in der Wundertüte werde ich euch heute einen wissenschaftlich fundierten Selbstwerttest mitgeben. Ihr Lieben, dieser Podcast ist ja gerade 2 Jahre alt geworden. Ich habe Geburtstag gefeiert sozusagen und ich sehe immer, wie viele von euch diesen Podcast jeden Monat hören und kriege euer tolles Feedback. Es freut mich wirklich so sehr. Also Dankeschön dafür. Einer meiner größten Wünsche für dieses Jahr ist, dass dieser Podcast weiter wächst und dass er vor allen Dingen mehr Menschen erreicht. Und deswegen meine Bitte an euch, wenn ihr jemanden habt, für den dieses Thema oder ein Thema aus den anderen Folgen, also sprich Ernährung und mentale Gesundheit zum Beispiel zuletzt, ne? Oder letztes Jahr hatten wir ja die Themen rund um Energie und Fokus beispielsweise oder um Schlaf. Wenn ihr sagt, hey, das könnte für jemanden passend sein, leitet doch diese Folgen gerne weiter, damit es noch mehr Menschen besser geht da draußen und sie einen erfüllteren, einen gesünderen Alltag führen können und vor allen Dingen auch sich selbst besser verstehen können, aber eben mit wirklich fundiertem, psychologisch fundiertem und wissenschaftlich fundiertem Wissen. Das ist mir hier ja immer ganz wichtig. Also Dankeschön fürs Weiterleiten und natürlich auch fürs Bewerten. Wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du das jetzt auf jeden Fall einmal fix tun. Und dann lass uns jetzt mal in die Folge reinstarten. Let's go! Zu Beginn möchte ich einmal ein paar Begriffe klären, die wir im Alltag sehr oft durcheinander bringen und die oft synonym verwendet werden. Mache ich auch zugegebenermaßen, aber es ist für diese Folge gerade sehr wichtig. Und zwar zum einen, natürlich geht es heute um Selbstvertrauen. Und was meint das eigentlich? Also Selbstvertrauen hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, welche Kompetenzen wir haben und was wir glauben, was wir an diesen Kompetenzen wirklich haben. Also dieses Gefühl von, ja, ich kann das, ich kann handeln. Also es beschreibt quasi unsere Handlungsfähigkeit. Und wir verwechseln das aber sehr, sehr oft mit Selbstbewusstsein. Also wir beschreiben ja oft Personen, die vielleicht ein hohes Selbstvertrauen haben, oft als sehr selbstbewusste Personen. Dabei meint eigentlich Selbstbewusstsein eher die Fähigkeit, das steckt auch so ein Stück weit im Wort schon, ne, dass man sich seiner Gedanken, seiner Gefühle, seiner Verhaltensweisen sehr bewusst ist. Es ist also etwas beschreibender. Also man weiß einfach, was denke ich, was fühle ich, was tue ich. Ne? Und oft wird das, werden diese beiden Begriffe synonym verwendet, ne? Dass wir sagen, oh, das ist ja eine sehr selbstbewusste Person. Dabei ist Selbstbewusstsein eigentlich eher etwas Reflexives, ne? Also etwas Nachdenkendes oder über sich selbst Reflektierendes. Und Selbstvertrauen ist eher kompetenzbezogen. Ne? Also was kann ich und welche Kompetenzen habe ich? Und dann gibt es noch den Selbstwert. Und der Selbstwert, das meint die Überzeugung über deinen Wert als Person. Pardon. Und zwar unabhängig von dem, was du tust. Ne? Also dass du weißt, ich bin wertvoll, auch ohne bestimmte Handlungen oder ohne bestimmte Kompetenzen, die ich dafür erst haben müsste. Und das ist erstmal wichtig zu klären. Selbstvertrauen hat also etwas mit unseren Kompetenzen zu tun. Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit, über uns selbst uns gut reflektieren zu können, uns unserer selbst bewusst zu sein. Und der Selbstwert ist unsere Überzeugung von unserem persönlichen Wert als Person. So. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Kombinationen dieser drei Dinge und auf zwei möchte ich gerne besonders eingehen. Und zwar gibt es sehr viele Menschen, bei denen ihr Selbstvertrauen, also dieses Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, in das, was sie können, sehr gering ist. Ne? Und auch ihr Selbstwert sehr gering ist, ne? Dass sie selber von sich überzeugt sind, dass sie weniger wertvoll sind als Person. Ne? Und da haben wir, glaube ich, alle auch so verschiedene Phasen im Leben durchlaufen. Also wenn ich auch mal daran denke, ich habe früher oft mein geringes Selbstvertrauen, also dass ich vielleicht nicht so viele Kompetenzen hatte, so versucht so ein bisschen zu maskieren. Zum Beispiel, indem ich irgendwie, als ich gerade frisch in den Job eingestiegen bin, so besonders seriöse Kleidung getragen habe oder so betont seriös gesprochen habe oder mich auf extrem viele Dinge vorbereitet habe, um so mein Gefühl dieser mangelnden Kompetenz zu kompensieren. Ne? Ist auch nicht immer gut, aber das war sozusagen ein Kompensationsmuster für mich, für mein damals geringes Selbstvertrauen. Und auch mit geringer Selbstwert. Das ging beides so sehr Hand in Hand. Und jetzt gibt es aber auch die Kombination, dass wir ein hohes Selbstvertrauen haben, dass wir also wissen, was wir können und was unsere Kompetenzen sind, aber trotzdem einen geringen Selbstwert. Das ist ganz typisch für ja, so High-Performer-Menschen, die wirklich extrem gut sind in dem, was sie tun, besonders so in der ja, mittleren Lebensphase, ne, die haben ein hohes Selbstvertrauen in ihre Arbeit, weil sie auch einfach schon viele Kompetenzen gesammelt haben, aber einen niedrigen Selbstwert. Und das führt ganz oft dazu, dass sie sogenannten Conditional Self-Esteem haben, also einen sogenannten bedingten Selbstwert. Nur wenn ich weiter leiste, wenn ich meine Kompetenzen weiter zeige und zum Glänzen bringe, dann bin ich etwas wert. Das ist so die Logik dahinter. Und das ist natürlich auch eine schwierige Kombination, weil es einfach dazu führen kann, dass es ein großes Risiko für Überarbeitung gibt, für Burnout, für psychische Belastungen, weil wir unseren Selbstwert immer wieder an das koppeln, was wir machen und tun und leisten. Und das finde ich wirklich interessant, ne? Dass wir auch gerade dann, wenn wir Dinge extrem gut können, trotzdem immer weitermachen und zweifeln, ist es wirklich genug? Ne? Kann ich das wirklich oder sind nicht andere besser oder sollte ich es nicht lieber sein lassen, bevor ich mich jetzt hier blamiere? Ne? Das alles sind ja auch Stimmen des inneren Kritikers und das Ganze ist ja ein innerer Schutzmechanismus, der uns vor dem Ausschluss von der Herde sozusagen beschützen soll, ne? Also vor sozialer Ausgrenzung. Früher war das lebensnotwendig, dass wir uns möglichst angepasst verhalten, dass wir nicht negativ auffallen, dass wir vielleicht eben nicht scheitern mit unseren Vorhaben oder mit unserem Übermut und dadurch potenziell die ganze Gruppe gefährden und ausgeschlossen werden. Heute ist das natürlich, wenn wir im Meeting sitzen und vielleicht mal eine wagemutige Idee teilen, nicht so. Oder vielleicht auch unsere Kompetenzen da unter Beweis stellen können, da ist das nicht mehr so, dass uns das irgendwie schützen soll vor sozialem Ausschluss. Aber diese Angst, diese Sorge, diese Zweifel sind natürlich immer noch da. Und es ist ganz besonders oft so bei hochkompetenten Menschen, dass sie trotzdem weiter an ihrer Kompetenz zweifeln. Und jetzt kommt etwas, das ist wirklich unglaublich wichtig zu verstehen für alles, was hier danach kommt. Wann immer wir besonders kompetent in etwas sind, erzeugt das immer auch gewissermaßen Zweifel. Ne? diese Gedanken, die ich gerade genannt hatte, von weiß ich nicht, ob ich das wirklich so gut kann. Vielleicht war das nur ein Glückstreffer und eigentlich können das andere ja besser. Ne? Diese Zweifel aber, die ermöglichen ja erst, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weiter lernen. Und diese Unsicherheit, die wir da haben, diese Zweifel, die wir da haben, die sind oft das größte Zeichen von Qualität und von Kompetenz. Man nennt das auch oft das Kompetenz-Unsicherheits-Paradox. Hochkompetente Menschen, die unterschätzen ihre Fähigkeiten unglaublich oft und weniger kompetente Menschen überschätzen ihre Fähigkeiten leider sehr oft. Die haben meistens ein sehr übermäßiges Selbstvertrauen. Und je höher die tatsächliche Kompetenz ist, je mehr du etwas tatsächlich auch wirklich gut kannst, desto größer ist wahrscheinlich auch deine subjektive Unsicherheit darüber. Ne? Warum ist das so? Menschen, die extrem kompetent sind, die erkennen ihre Wissenslücken. Also mein Beispiel, als ich promoviert habe, da dachte ich anfangs dieser vielen Jahre, ich erschließe mir mein Thema, ich habe über psychologischen Stress promoviert, ich erschließe mir dieses Thema immer mehr und dadurch schließe ich sozusagen meine Wissenslücken und es wird alles für mich das Wissen, was ich da anhäufe, das wird für mich sozusagen die leeren Plätze füllen in meinem Wissensschatz. Aber in Wahrheit war es so, dass ich am Ende noch viel weniger wusste als vorher. Also natürlich habe ich Wissen dazu gewonnen, aber ein Professor hat immer gesagt von mir, dass Promovieren oder generell sozusagen das Erweitern von Wissen eigentlich auch nur das Erweitern von Unwissen ist. Weil je mehr man an etwas sitzt und je tiefer man reintaucht, desto mehr merkt man, was man eigentlich alles noch nicht weiß. Und genau das bildet sich da ab. Ne? Wenn wir extrem kompetent sind in etwas, dann wissen wir einfach sehr gut, was wir auch alles noch nicht können. Und das wird uns da nochmal viel klarer. Wir können das viel besser differenzieren. Und deswegen entsteht dieses Kompetenzunsicherheitsproblem Paradox eben sehr, sehr oft, dass wir einerseits wahnsinnig kompetent sind und andererseits total unsicher darüber. Und dann vergleichen wir uns mit sehr, sehr hohen Standards und haben dadurch oft eine sehr pessimistische Selbsteinschätzung. Ne? Oder wir sind vielleicht ein bisschen gehemmter da drin, Entscheidungen zu treffen. Oder wir haben einen hohen Perfektionismus. Ne? Also wir sagen dann so, nee, da muss irgendwie noch was besser sein. Und von Menschen, die da von außen drauf gucken, sagen, ey, das ist schon 150%. Und dann haben irgendwie ständig Selbstzweifel. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem, weil es auch ein Gesundheitsrisiko sein kann, ne? Weil wir dann extrem überkompensieren mit noch mehr machen und noch mehr machen und noch mehr verfeinern. Und dabei merken wir eigentlich nur, dass wir unser Unwissen eigentlich erweitern und noch mehr zweifeln. Ne? Bei wenig kompetenten Personen ist es eben dann natürlich im Umkehrschluss oft so, dass denen das Wissen fehlt, um ihr eigenes Nichtwissen zu erkennen, ne? Also dieses Unwissen, was sie haben, das können sie gar nicht sehen, weil sie gar nicht wissen, was da eigentlich alles noch ist, was sie nicht wissen. So, und jetzt ist es erstmal egal, ob wir sehr kompetent sind in etwas oder nicht so kompetent sind in etwas, ne? Es lohnt sich immer, dass wir Vertrauen in unsere Fähigkeiten aufbauen, also Selbstvertrauen aufbauen, ne? Egal, ob jetzt da schon bestimmte Kompetenzen vorhanden sind oder nicht. Es gab zum Beispiel eine Studie, habe ich bei Hans Rusinek, meinem Kollegen, gelesen, fand ich ganz spannend, wo Studierende gebeten wurden, an einer Umfrage teilzunehmen und da sollten sie angeben, ob sie bestimmte Werke aus der Kunst und aus der Literatur wiedererkennen. Und einige von diesen Werken waren aber Erfindungen, ne? Und die mussten das aber natürlich trotzdem bewerten. Und die Studierenden, die diese Erfindungen, also diese fiktiven Werke für sich quasi proklamiert haben als ich habe das erkannt, ich kenne das, waren gleichzeitig auch die Personen, die von ihren Kommilitonen, den Menschen um sie herum, als besonders einflussreich bewertet wurden. Also dieses Selbstvertrauen und da vielleicht auch gewissermaßen selbstsicher aufzutreten als Folge kann durchaus Vorteile haben in unserer Überzeugungskraft oder auch in dem, dass wir vielleicht mehr Einfluss nehmen können. Insofern, es lohnt sich immer, Selbstvertrauen aufzubauen, sowohl für unsere Gesundheit eben als auch vielleicht für unsere Ziele, um die zu erreichen. Und um unser Selbstvertrauen jetzt systematisch zu stärken, habe ich jetzt ein paar Impulse und Ideen mitgebracht. Und ich möchte gerne mit einer kleinen Übung starten, die du auch gerne für dich einmal machen kannst, wo du mal verschiedene Arten von Kompetenzen einmal für dich aufschreiben sollst. Und zwar ist es sehr hilfreich, wenn du dafür 4 verschiedene Felder aufmalst. Also einfach vielleicht so ein senkrechter und ein waagerechter Strich, sodass du 4 Felder hast. Und dann die unterschiedlichen Kompetenzen für dich mal reflektierst und aufschreibst. Und zwar zum einen links oben deine fachlichen Kompetenzen, also so Dinge wie bestimmte Ausbildungen, bestimmte Zusatzkenntnisse, bestimmte Abschlüsse, die du gemacht hast. Rechts oben deine methodischen Kompetenzen, also zum Beispiel, dass du vielleicht besondere Moderationsfähigkeiten hast, dass du, keine Ahnung, besondere Schreib- oder Präsentiermethoden kennst, dass du didaktische Fähigkeiten hast, kann alles Mögliche sein. Links unten deine persönlichen Kompetenzen, also zum Beispiel sowas wie Neugierde, Kreativität, Eigenverantwortung, ne? Also alles, was zu dir als Person gehört. Und rechts unten dann deine sozialen Kompetenzen, also zum Beispiel Empathie, Konfliktlösung, Kooperation, sowas in die Richtung. Und dann kannst du dir diese 4 Felder mal anschauen, die fachlichen, die methodischen, die persönlichen und die sozialen Kompetenzen und mal unterstreichen, jede einzelne Eigenschaft, jede einzelne Kompetenz, die du da eingetragen hast, was davon bestehen bleiben würde, wenn du jetzt hier und heute deinen Job verlieren würdest. Und dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass sehr viel davon erstmal sehr überdauernd ist. Ne, manchmal hat man ja so Angst, dass man bestimmte Dinge verliert oder dass davon noch nicht genug da ist. Und tatsächlich, wenn man sich das mal so aufschreibt, hat sich da schon eine ganze Menge angehäuft. Und es sind auch oft alles Kompetenzen, die auf jeden Fall bestehen bleiben. Natürlich sind manche ein bisschen volatil, ne, und können sich auch verändern, ne, gerade weil man es vielleicht jetzt nicht so regelmäßig mehr übt und anwendet. Für mich zum Beispiel, ich könnte heute ganz bestimmte so hochkomplexe statistische Analysen nicht mehr machen. Das ist eine methodische Kompetenz, die mir da verloren geht. Zumal aber ja methodische Kompetenzen oft eine sehr geringe Halbwertszeit haben, weil sich die Programme und auch die Analysemethoden dafür ständig ändern. Aber eine andere Kompetenz, die dadurch sehr, ja, die ich dadurch auf jeden Fall gewonnen habe, ist, dass ich mich reinfuchsen kann in Themen, dass ich Mut haben kann, Sachen auszuprobieren, dass ich strukturiert vorgehen kann, dass ich vielleicht dranbleibe, auch wenn es mal frustrierend ist, weil ich nicht zu den Ergebnissen komme und nur die ganze Zeit Programmfehler bekomme oder so. Ne, das bleibt mir auf jeden Fall erhalten. Und das kannst du auf jeden Fall für dich auch mal überlegen, hey, was von diesen 4 Kompetenzen ist denn etwas, was mir erhalten bleibt? Und das allein stärkt schon so ein bisschen dieses Selbstvertrauen von, ah, okay, das bleibt, ne, das habe ich und das verschwindet jetzt nicht einfach wieder. Und du kannst dich auch mal fragen, jeden Tag, wo habe ich denn irgendwas aus diesen 4 Feldern, aus diesen 4 Kompetenzen heute ausgelebt? Und da wird dir wahrscheinlich auch einiges einfallen, wenn du das mal für dich reflektierst. Ja. Apropos reflektieren. Wer mir schon eine Weile zuhört, weiß, dass ich immer ein Fan bin von ganz viel machen. Ich finde es sehr gut, dass wir uns reflektieren, dass wir mal in die Innenschau gehen und auch vielleicht genauer analysieren, wo kommt was her und wie ticke ich eigentlich. Aber die eigentliche Magie, die liegt darin, dass wir ganz viel ausprobieren, dass wir Sachen machen, dass wir Erfahrungen sammeln. Ne? Dass wir vielleicht proaktiv uns mal in was reinwerfen, was wir vorher noch nie gemacht haben. Ne? Es gibt zum Beispiel einen ganz engen Freund von mir, der arbeitet in einem großen Corporate-Unternehmen auf einer sehr hohen Position und hat da auch wirklich nur mit den allerhöchsten Top-Führungskräften zu tun. Und der hat immer gesagt, ey, ich dachte immer, das sei alles irgendwie super schwer, wenn ich da irgendwann mal hinkomme. Und jetzt bin ich da angekommen und mache das jetzt eine Weile und das ist eigentlich alles super easy. Und ich musste total lachen, als er mir das erzählt hat. Aber es ist irgendwie auch so schön, mal diesen Abgleich zu machen mit den früheren Erwartungen, die man damals hatte über das, was man heute vielleicht macht und wie es heute wirklich ist. Ne? Und einem vielleicht auch auffällt, hey, vieles davon kriege ich eigentlich echt gut hin, ne? Das auch mal anzuerkennen. Ja, und deswegen geht wirklich da raus und probiert so viel es geht aus und sammelt diese Erfahrungen, fragt proaktiv nach diesem einen Projekt, bietet dich an, irgendwas zu übernehmen. Der Körper, der Geist, die erinnern sich immer daran, was du erlebt hast. Also die erinnern sich nicht daran, was du in deiner Vorlesung im 5. Semester irgendwo mal gelernt hast, am 13.10. irgendwann, 10.2000, keine Ahnung, 7, sondern ne, die erinnern sich daran, hey, was habe ich zum Beispiel in meinem Praktikum gelernt? Ne, was habe ich gelernt, als ich jemandem mal aktiv unter die Arme greifen durfte? Was habe ich gelernt, als ich mal besonders viel Verantwortung bekommen habe und jemand mir einfach vertraut hat und mir was gegeben hat, wo ich erst dachte, huh, ist vielleicht ein bisschen groß für mich, habe ich noch nie gemacht. Ne? Ich muss auch dazu sagen, ich selber bin eher eine Person, die, ich bin eher unsicher, wenn ich mit komplett neuen Dingen zu tun habe. Ne? Ich mag das nicht so gerne. Es gibt ja Menschen, die lieben das auch, wenn sie Neues machen und so reingeworfen werden ins kalte Wasser. Ich finde das nicht so toll. Und ich habe bei manchen Projekten und Anfragen, denke ich immer noch, ui, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für mich, ne? Aber ich mache es trotzdem, um genau diese Erfahrung zu sammeln. Und es braucht manchmal so ein Stück weit diesen Mut, trotzdem zu springen, aber der Körper, der Geist, der wird das abspeichern als eine Erfahrung. Ne? Da könnt ihr euch tot reflektieren und immer wieder den Dingen auf den Grund gehen. Was am Ende am meisten hängen bleibt, ist das, was ihr tut und was ihr als Erfahrung wiederholt in eurem emotionalen ein Gedächtnis gespeichert habt. Und es kann ja im besten Fall auch dazu führen, dass ihr mal richtig tolle Erfolge habt. Ne? Und wenn das passiert, ey, behaltet das nicht für euch. Erzählt unbedingt anderen Menschen davon. Ne? Dadurch festigt sich das auch als ein Teil eures Erfahrungsschatzes. Mal dazu zu stehen, zu sagen, das habe ich gemacht und das konnte ich richtig gut. Oder es gab diesen Moment, da ist etwas richtig gut gelaufen oder ich fühle mich da jetzt viel sicherer als vorher. Ne? Auch mal ein Beispiel. Ich hatte mal eine Veranstaltung. Da saß ich mit mehreren Menschen auf einem Panel und wir haben über mentale Gesundheit gesprochen. Und es war so zum Teil so in einigen Teilen ein bisschen enttäuschend, so von den Inhalten, finde ich, was so von den anderen kam. Und ich habe aber so richtig delivered. Ich hatte das Gefühl, ey, das, was ich ja gesagt habe, die Dinge, die ich zusammengetragen habe, die Zahlen, die Cases, die Beispiele, die ich genannt habe, die waren richtig on point. Und ich bin da rausgegangen und dachte so, yes, das habe ich richtig gut gemacht und ich gehöre hier verdammt nochmal hin. Ich weiß, warum ich hier oben saß, ne? Weil ich dieser Sache in diesem Feld einfach sehr gut bin. Und das ist ein mega Gefühl. Also das ist so cool, das zu teilen. Ne? Ich habe das dann auch mit den Menschen um mich rumgeteilt. Ich habe das auch privat geteilt und meinte, hey, das war einfach richtig cool. Und ich habe richtig abgeliefert. Ne? Und das ist einfach schön, wenn man dadurch merkt, hey, okay, das ist so weit durchgedrungen, dieses Gefühl, dieses Vertrauen in meine Kompetenzen und Fähigkeiten, dass ich es sogar anderen erzähle und dadurch festigt es sich noch mehr. Also geht damit auch unbedingt nach draußen. Und dann gibt es aber natürlich auch manchmal Situationen, die laufen halt nicht so, wie du dir das vorstellst, ne? In denen du vielleicht eigentlich weißt, was du kannst oder wie du normalerweise bist und das trotzdem irgendwie nicht gut gelaufen ist. Und dann ist wirklich das Credo weitermachen. Ne? Es gab viele Momente auch, wo ich selber ja nicht so gut eben abgeliefert habe, ne? Oder wo ich zum Beispiel, ich hatte einmal auch während meiner Promotion, da war ich komplett fachlich auf dem falschen Pfad. Wir waren in einer Gruppe und haben eine Studie diskutiert und so und ich habe was wirklich komplett Falsches gesagt. Also da ging es auch nicht um eine Interpretation von etwas, sondern etwas, was wirklich einfach fachlich falsch war. Und es war mir mega peinlich, weil ich dann korrigiert wurde öffentlich und so und ich habe danach ja nicht aufgehört zu promovieren, sondern ich habe danach mich zur Kollegin gegangen, habe mir das alles nochmal erklären lassen und habe dann einfach weitergemacht. Ne? Es gehört irgendwie auch dazu, dass Dinge mal nicht so gut laufen. Ne? Oder ich habe auch schon jetzt Medieninterviews gehabt, wo ich irgendwie dachte, boah, also so richtig habe ich da irgendwie jetzt auch nicht das zum Besten gegeben, was ich eigentlich kann oder was ich sonst in 90% der Fälle abliefere. Und ich habe ja deswegen jetzt nicht einfach aufgehört, komplett alles hier nicht einfach alles eingestampft, sondern ich habe wirklich einfach weitergemacht. Ne? Und du kannst ja selber auch nochmal überlegen, hey, irgendwann hattest du selber auch mal den ersten Tag in deinem Team oder auf deiner aktuellen Arbeitsstelle und warst unsicher, wie der Hase läuft und heute weißt du, wie es geht und wie es funktioniert und vor allen Dingen deswegen, weil du jeden Tag immer wieder gekommen bist. Und jetzt kann es trotzdem mal sein, dass du unter Stress oder einer ungewohnten Situation total aus der Bahn geworfen wirst. Ne? Dass du eigentlich weißt, was du kannst, aber irgendjemand hat irgendwie Schreck geguckt, hat irgendwas Mehrdeutiges gesagt, du bist aber mit voll dem falschen Fuß aufgestanden und fühlt sich einfach total instabil und das ganze Haus deiner Kompetenzen bricht in sich zusammen. Und was dich dann vor allen Dingen fest und stabil im Sattel hält, ne, auch wenn mal alles drumherum total in sich zusammenfällt, das ist ein gesunder Selbstwert. Und das ist ganz wichtig, weil wir beim Thema Selbstvertrauen, ne, also dieses Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten, zu oft einfach nur darauf gucken, hey, wie können wir mit dieser Unsicherheit umgehen, die damit einhergeht? Und ich hatte ja vorhin schon erklärt, es ist was total Normales, dass Menschen, die sehr viel können, auch sehr unsicher sind, viel Zweifel haben. Was wir aber vor allen Dingen machen müssen, ist, dass wir gerade, wenn der Sturm des Lebens mal wieder tobt und Dinge ganz anders laufen, als wir uns das erhofft hatten, einen stabilen Selbstwert dahinter haben. Ja, dass wir an einem wirklich soliden, stabilen Selbstwert arbeiten. Und genau darum wird es jetzt nochmal gehen. Wie kann ich eigentlich mich selber mehr mögen? Und zwar unabhängig davon, was meine Leistungen sind, was meine Kompetenzen sind, was ich jetzt geschafft oder vielleicht auch nicht geschafft habe, dass ich stabiler bin und nicht mehr so abhängig davon bin, was ich leiste, was ich nach außen hin vielleicht trage, was meine Ergebnisse sind, sondern mich trotzdem als Person wertvoll fühle. Ich glaube wirklich, dass viele Menschen, die meisten sogar, von denen, die hier zuhören, in einer Lebensphase sind, in der sie eigentlich wissen, was sie können. Ne? Also daran mangelt es vielleicht gar nicht so, aber sie trotzdem immer wieder merken, dass Misserfolge sie extrem aus der Bahn werfen, ne? Oder einfach dieses Leistungen und Leisten sehr stark eben an ihren Selbstwert gekoppelt ist. Und das Conditional Self-Esteem, was ich vorhin ja auch schon mal erklärt hatte. Und deswegen habe ich euch jetzt nochmal ein paar Ansätze mitgebracht, wie wir unseren Selbstwert, also dieses Fundament darunter, wirklich gut stärken können. Eine Sache ist, dass wir auf jeden Fall gucken müssen, wie können wir an unseren inneren Gesprächen über uns selbst, aber auch an unserer Bewertung über uns selbst arbeiten. Eine Technik, die ich da sehr mag, ist die sogenannte Defusion. Kommt aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, auch ACT genannt, also ACT, ACT aus dem Englischen. Zum Beispiel, dass wenn man jetzt merkt, hey, es gab eine Situation, du hast vielleicht eine neue Idee irgendwo vorgestellt und konntest aber andere nicht so gut überzeugen. Es gab vielleicht viele kritische Rückfragen, dass du dabei denkst, oh, ich bin irgendwie nichts nutz, ich kann nicht überzeugen. Dass du über die sogenannte Diffusionstechnik auf eine Metaebene gehst und das erstmal nur benennst, dass du diesen Gedanken hast. Ich bemerke gerade, dass ich denke, ich sei ein Nichtsnutz. Oder ich bemerke gerade, dass ich denke, dass ich nichts kann, weil ich nicht überzeugen konnte. Das ist sozusagen, dass du die Metaebene des Denkens ansprichst, dass du nicht deine Gedanken direkt quasi glaubst, sondern erstmal nur sagst, ah, mein Kopf spult da gerade scheinbar etwas ab. Du gehst auf eine Metaebene, du gehst in die Defusion, du sozusagen entflechtest diese Gedanken von dir als Person, sondern siehst die erstmal nur als Gedanken. Das Gleiche kannst du auch sehr gut machen mit so Externalisierungstechniken. Also ganz typisch, dass man den inneren Kritiker mal klar benennt. Meiner zum Beispiel, den nenne ich ganz gerne mal Horst Kritikus, wenn der gerade sehr kritisch ist. Dass ich mich also frage, okay, wessen Stimme ist das gerade, die da innerlich spricht? Ich finde ja auch die Idee vom inneren Team einfach sehr schön, dass wir unterschiedliche Stimmen in uns drin haben, die manchmal lauter und manchmal leiser sind. Und da ich benennen kann, ah, okay, dieses, ich bin ein Nichtsnutz, dieser Gedanke, dass das gerade der Horst Kritikus sagt und dass das vielleicht nur ein ganz kleiner Teil, eine Stimme ist von mir, aber es auch noch andere Stimmen gibt, ne, die vielleicht sagen, hey, zum Beispiel so eine wohlwollende Person, die sagt, hey, ich merke einfach, dass ich unter Druck vielleicht an Klarheit verlieren kann und dass diese Gesprächsform, diese Präsentationsformen entwickeln. Feld für mich ist. Das ist ein bisschen andere Sicht da drauf. Und auch, das hilft, finde ich, auch immer sehr, dass man seine Gefühle wirklich benennt. Dass man nicht nur sich jetzt mit diesen Gedanken aufhält, sondern wirklich sagt, was man fühlt. Ich bin gerade enttäuscht, ich bin frustriert, ich bin traurig, weil das nicht so geklappt hat. Aber was ich garantiert nicht bin, ist wertlos. Ne? Also es ist alles mehr situativer zu erkennen. Diese Gedanken als etwas Situatives zu sehen, ne? Was nicht du bist, sondern ein Teil von dir. Und auch die Gefühle zu benennen, die dann da gerade auftreten. Das ist oft schon sehr entlastend. Generell sollten wir beim Thema Selbstwert aber immer dahin gehen, dass wir uns weniger auf äußere Bestätigung angewiesen fühlen, ne? Also dieses Applaus für meine Leistung bekommen. Nicht nur dieses, was habe ich denn erreicht, sondern vielmehr vielleicht zu gucken, welche Stärken habe ich denn genutzt, um diese Situation zu meistern? Ne? Also zum Beispiel Kreativität, Charisma, Spontanität oder besonders strukturiertes Denken oder so. Und wenn man diese Stärken für sich erstmal anerkennt, und diese Stärken, die sind ja immer da, ne? Das sind ja überdauernde Stärken, dann entkoppelt man das mehr von den Situationen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man nicht nur sieht, dass diese Situation habe ich erfolgreich gemeistert und dafür ganz viel Anerkennung bekommen, sondern in dieser Situation haben mich diese Stärken unterstützt und die bleiben, egal ob die anderen jetzt applaudieren oder nicht. Diese Stärken sind übrigens auch oft Eigenschaften, die in anderen Situationen auch zu tragen kommen, ne, in anderen Lebensbereichen. Und das ist das Schöne daran. Und das bringt mich auch sehr gut auf den nächsten Punkt. Sehr leistungsorientierte Menschen definieren sich oft monolithisch. Also monolithisch bedeutet so viel wie aus einem Stück bestehend. Eine Mono, legt das schon so ein Stück nahe, dieses Wort. Also sozusagen wie auf einer Säule. Und daher ist es immer ganz gut, wenn man mal reflektiert, okay, wie kann ich denn unterschiedliche Säulen meines Selbstwerts aufbauen? Also ein sogenanntes plurales Selbstkonzept, würde man in der Psychologie sagen. Kann man sich vorstellen wie so ein griechisches Gebäude mit 5 Säulen, so ganz klassisch. Geht ursprünglich übrigens dieses Säulenmodell für den Selbstwert auf Hilarion Petzold zurück. Und diese 5 Säulen könnt ihr euch auch gerne mal aufmalen. Das ist wirklich eine wunderschöne Übung. Diese 5 Säulen sind Körper und Gesundheit, Arbeit und Leistung, soziales Netzwerk, materielle Sicherheit und 5. Werte und Sinn. Da könnt ihr auch mal im Internet ein Bild suchen, werdet ihr auch finden. Und dann könnt ihr mal schauen, hey, wie stark sind denn diese Bereiche aktuell in meinem Leben vertreten? Also könnt ihr zum Beispiel ausmalen, ne, von unten nach oben, wie viel sozusagen, wie voll diese Säulen sind. Gibt auch eine ähnliche Illustration in meinem Buch, wer auch da mal reinschauen möchte. Und ich habe das tatsächlich auch vor 4 Jahren selber mal gemacht und dabei gemerkt, eigentlich erstmal gute Nachricht, alle Bereiche sind sehr gut gefüllt. Also alle diese 5 Säulen haben bei mir auf jeden Fall einen Platz und da passiert auch was in meinem Alltag und zwar nicht nur einmal im Jahr, wenn ich dann irgendwie beim Thema Werte und Sinn, also ich nicht irgendeine spirituelle Reise mache oder so, sondern das ist wirklich durchgehend und das ist auch wichtig, ne, dass diese 5 Säulen täglich, nicht täglich, aber in deinem Alltag einfach vorkommen. Aber was ich trotzdem gemerkt habe, ist, dass gefühlt die Arbeit deutlich mehr Raum eingenommen hat oder mehr Bedeutung eingenommen hat. Und deswegen habe ich dann in diesem Modell diese Säule einfach breiter gemalt als die anderen, um zu zeigen, okay, die anderen sind schon auch aufgefüllt, aber diese Säule ist irgendwie einfach breiter. Die nimmt viel Platz ein. Und alleine das mal so optisch zu sehen, visuell vor sich zu haben, hat mir irgendwie immer noch gezeigt, so richtig stimmig ist dieses Bild nicht. Und da ist durchaus eine Baustelle, an der ich arbeiten kann. Und auch da wieder, wie kommen wir dahin? Durch viel, viel, viel machen. Wir können ganz viel reflektieren und das ist immer eine super Basis. Aber wir müssen am Ende wirklich versuchen, Dinge im Alltag anders zu machen. Diese Muster, die wir sonst immer fahren, die zu durchbrechen. Und das bedeutet in diesem Kontext zum Beispiel, dass du vielleicht mal auf bestimmte Leistungen oder Projekte verzichtest, ne? Oder, ne, also auch oft, selbst wenn du vielleicht dadurch glänzen könntest, ne? Oder dass du mal bewusst etwas, was wirklich nur eben 80% fertig ist und gerade so gut genug ist, abgibst, ne? Oder mal Nein sagst, obwohl es vielleicht verlockend ist. Und genau diese Erfahrung machen, dass die Wertschätzung für deine Person trotzdem bestehen bleibt, dass deine Beziehungen nicht abbrechen, dass deine Identität, diese 5 Säulen, dass sie nicht komplett kollabiert. Also ne, kurzum, dass die Welt sich einfach weiter dreht und du trotzdem noch genauso wunderbar, genauso vollkommen, genauso wertvoll bist wie vorher. Ne, also wie oft habe ich hier schon Podcast-Folgen aufgenommen, mit denen ich nicht 100% zufrieden war. Und siehe da, ihr hört sie immer noch gerne. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, die mal zu machen, ne, dass man ohne eine 100% perfekte Leistung abzugeben, trotzdem weitermacht und weiß, hey, nee, mein Wert ist daran nicht gebunden und ich mache einfach weiter, weil es mir vor allen Dingen darum geht, vielleicht die Dinge ihr selbst wegen zu tun und eben nicht, um am Ende dafür ganz besonders viel Anerkennung zu bekommen. Ne? Und übrigens, apropos Anerkennung, auch wichtig, dass wir mal lernen, Anerkennung oder vielleicht auch Komplimente ohne dahinterstehende Leistung mal auszuhalten. Ja, also viele so High-Performer empfinden ja so nicht leistungsbezogene Anerkennung als ganz, ganz unangenehm. Also so ein Kompliment zum Beispiel, dass man das dann sofort relativieren möchte, ne, oder auch sofort oder rechtfertigen will oder auch sofort sozusagen eins zurückgeben möchte. Und dass wir mal lernen, okay, wir relativieren das nicht, rechtfertigen das nicht, wir zahlen das auch nicht sofort zurück, sondern wir lassen das einfach mal stehen und wenn uns ein Kompliment gemacht wird, sagen wir einfach Danke. Nur das. Pause. Es fühlt sich erstmal komisch an, aber auch das müssen wir lernen, ne? Und diese Erfahrungen, die immer wieder zu machen, Muster zu durchbrechen, Dinge anders zu machen, die sind immer stärker als diese rein kognitive Auseinandersetzung nur durch das Denken und nur durch das Reflektieren und Beleuchten. Also das ist mir das Wichtigste an der Folge heute, dass ihr wirklich ins Tun kommt, dass ihr anfangt, Dinge anders zu machen. Und noch ein abschließender Impuls hier. Ihr dürft euer Selbstvertrauen und euren Selbstwert auch nach außen hin zeigen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das ja auch mal geteilt hatte, als ich das Gefühl hatte, hey, ich hatte da wirklich eine richtig, richtig gute Session. Ich habe da richtig abgeliefert und ich war einfach wirklich on point. Und das tut auch gut. Und ihr dürft übrigens auch einen gewissen Anspruch an euer Umfeld haben. Also ich selber bin inzwischen Profi in dem, was ich tue. Das heißt, ich will auch mit Profis arbeiten. Ich will es mir selbst wert sein, dass ich einfordere von außen, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich bekomme hier jemanden vorgesetzt, der einfach überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er tut und ich ihm alles erklären muss, was eigentlich sein Job ist. Nein, ich möchte dann auch mit Profis arbeiten. Es hört sich jetzt vielleicht sehr hart an. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man das nach außen hin kommuniziert, dann merkt man selber auch nochmal, ah, okay, nee, ich bin mir das selber wert und mir ist es wichtig. Und auch das ist eine Übung, mal aus seiner Komfortzone rauszutreten. Also ihr alle, die hier zuhört, ihr seid wertvolle, liebenswerte und wirklich wunderbare Personen, die das auch für sich erkennen dürfen. Ask me anything. Ja, ihr habt mich gefragt, was ich empfehle, was man nach einem sehr anstrengenden Tag machen kann. Und die Grundregel da ist, dass man ein Gegengewicht findet für das, was man die meiste Zeit des Tages getan hat. Also zum Beispiel, wenn ihr sehr im Kopf gefordert wart, dann würde ich euch empfehlen, etwas eher körperlich, aber etwas Sanftes zu machen. Also zum Beispiel leichtes Yoga, ein Spaziergang, ein bisschen Gartenarbeit. Ne? Also etwas, was sozusagen einen Ausgleich bringt zu dem, was ihr den ganzen Tag über gemacht habt. Wenn ihr eine sehr körperliche Arbeit den ganzen Tag gemacht habt, zum Beispiel seid den ganzen Tag durch die Stadt gehetzt oder so, dann ist es vielleicht hilfreicher, etwas für den Kopf zu machen. Also zum Beispiel was lesen oder ein Musikinstrument spielen, wo ihr euch ein bisschen im Kopf auch fordert. Und wenn ihr aber insgesamt einfach wahnsinnig erschöpft seid, dann ist alles gut, was irgendwie auf Regeneration und euer Wohlbefinden einzahlt. Ne? Also runterfahren durch zum Beispiel Baden oder die Lieblingsmusik anmachen oder das Lieblingsessen machen. Also alles, was euch in dem Moment einfach gut tut. Und vor allen Dingen, liebe Leute, streicht alles, was nicht unbedingt gemacht werden muss. Es ist wirklich krass, wie sehr wir uns dann noch Druck machen, an so totalen Erschöpfungstagen trotzdem noch alles so weiterzumachen wie bisher. Ich habe das in der Folge zu Energie im Winter ja auch mal kurz erklärt, ne, dass wir im Winter manchmal einfach so tun wollen und also weitermachen wollen, als sei es Sommer. Und das ist genau die gleiche Analogie im Grunde, ne, dass wenn ihr extrem erschöpft seid, versucht nicht noch so weiterzumachen, als sei es ein Tag, an dem ihr 150% zur Verfügung habt. Es ist nämlich einfach nicht so. Ne? Streicht alles, damit es euch nicht noch mehr Druck macht, was wirklich nicht zwingend jetzt hier und heute gemacht werden muss. Wundertüte. Ja, passend zum heutigen Thema habe ich euch einen wissenschaftlich fundierten Selbsttest mitgebracht, und zwar die Rosenberg Self-Esteem Scale. Wird auch gerne abgekürzt als RSES. Ist ein wissenschaftlich fundierter Test, ein Selbstwerttest von Morris Rosenberg, der in der Psychologie sehr bekannt ist, und damit testet man das sogenannte globale Selbstwertgefühl, also sozusagen die positive oder eben vielleicht auch negative Einstellung einer Person gegenüber sich selbst. Und das ist natürlich jetzt nicht gebunden an bestimmte Situationen, ne, oder Leistungen, sondern eben meint sozusagen die gesamtheitliche Einstellung über sich selbst. Und dieser Test hat 10 Aussagen, geht also super schnell. Zum Beispiel sowas wie, alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden. Oder auf der anderen Seite, ich fühle mich manchmal richtig nutzlos. Und da schätzt man sich selbst ein und bekommt dann am Ende einen Punktwert und auch eine kleine Einordnung davon. Ich fand das sehr aufschlussreich, weil ich mir sonst jetzt nicht so explizit Gedanken über diese 10 Fragen mache. Ist komplett kostenlos, ist anonym. Ich verlinke euch das gerne in den Shownotes. Probiert das gerne mal aus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann leitet sie, wie gesagt, gerne weiter an eine andere Person, die davon profitieren könnte, und hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Ihr könnt euch natürlich auch gerne mit mir vernetzen auf Social Media oder auf meiner Website evaelisaschneider.com mehr über mich hören. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in dein Selbstvertrauen, dein Selbstwert und deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.